Verschwörerisch, der Podcast über Verschwörungskram.
Mit Anna Brandstetter
und Oleg Tichomirov.
Euer maximal unwissenschaftliches Unterhaltungsprogramm.
Everybody do me, kick me, kite me, don't you black or white me. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us.
Na 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 na.
Willkommen zurück bei Verschwörerisch.
Okay, nee, stopp.
Liebe Verschwörungsmäuse.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Verschwörerisch. Wir haben es ja letzte Woche...
Willkommen zurück bei Verschwörerisch.
What the fuck?
Ja, unsere Stimmbänder, das war Maximum schon.
Voll, am Anschlag. Muss ich mich schonen. Wir haben es ja letzte Woche schon gespoilert, dass es dieses Mal, also nicht letzte Woche, sondern letzte Folge, dass es dieses Mal um Michael Jackson gehen wird.
Ja, den King of Pop.
Und es gibt ja super vieles über ihn, super viele Verschwörungen. Ein paar davon haben wir uns angeguckt. Wir haben auch sehr genau sein kontroverses Leben beleuchtet, weil die Verschwörungen starten ja eigentlich mit seinem Ableben.
Ja. Also es gibt viel zu Michael zu sagen und wir sagen ein paar Sachen davon.
Absolut.
Kann man das so beleuchten?
Die Top 5.
Ja, ja. Genau, also dann, ich würde mal sagen, wir steigen einfach in unsere Verschwörungsrakete.
Und düsen los.
Ja, Anna, schmeiß den Motor an, los.
Oh Gott.
Have a normal life. Would you do it? Even if it meant giving up performing?
I'd do it. I'd have to be able to create. I have to create something. I'd rather die if I couldn't create.
Michael Jackson wurde am 29. August 1958 als achtes Kind von 10 Kindern in Gary, Indiana, geboren. Seine älteren Brüder Jackie, Tite und Jermaine gründeten 1964 die Band The Jackson Brothers, nahmen aber kurze Zeit später ihre jüngeren Brüder Marlon und Michael mit in die Gruppe auf und nannten sich ab sofort The Jackson Five. Vater Joseph erkannte sofort das Talent und Potenzial seiner Söhne und meldete sie bei lokalen Talentwettbewerben an. Der 5-jährige Michael erregte die meiste Aufmerksamkeit bei den ZuseherInnen und wurde somit schnell das Gesicht der Gruppe. Der musikalische Stil der Band orientierte sich übrigens stark an Motown, den Temptations und den Supremes mit Fokus auf Gesang, Tanz und eingängigen Melodien. Es dauerte nicht lange und The Jackson 5 bekamen ihre ersten kleinen Engagements in lokalen Clubs rund um Gary, Indiana. 1967 nahmen sie dann an einem großen Talentwettbewerb in Chicago teil und wurden hier von dem Produzenten Bobby Taylor entdeckt. Und der hatte wiederum Berry Gordy vorgestellt, dem Gründer von Motown Records, und der nahm sie dann sofort unter Vertrag. Ihren ersten großen Erfolg erzielten sie dann 1969 mit dem Song I Want You Back, der die US-amerikanischen Charts stürmte und sie sogar international bekannt machte. The Jackson 5 erlangten Ruhm und auch finanziellen Erfolg. Durch ihre Verträge mit Motown bekamen die Jackson 5 beträchtliche Einnahmen, die aber Vater Joseph als Manager zum größten Teil beanspruchte. In den frühen Jahren hatten sie auch strenge Arbeitsbedingungen und wurden oft als Cash-Cows der Motown-Ära betrachtet. In der britischen Doku Living with Michael Jackson von 2003 schildert Michael selbst:
Mein Vater erlaubte keinen von der Band, ihn Dad zu nennen. Wir mussten Joe zu ihm sagen. Er war unser Manager.
Naja, so oder so ähnlich hat er das gesagt. Michael erzählte weiter, dass Joe oft während der Proben mit einem Gürtel oder einer Eisenstange neben den Jungs stand und auf sie einprügelte, wenn sie einen Fehler machten. Michael hat zwar am wenigsten abbekommen, weil er ja das Maß der Dinge war. Do it like Michael, sagte Joseph zu den anderen immer. Aber trotzdem hatte er eine sehr schwere Kindheit und wünschte sich oft eine schöne Beziehung zu seinem Vater. Stattdessen hat er Joseph die meiste Zeit gehasst. Ein Gefühl, das er sich geschworen hat, in seinen eigenen Kindern oder Kindern generell niemals auslösen zu wollen. Aber dazu später mehr. Ab den frühen 1970er Jahren zählten die Jackson 5 zu einer der bekanntesten Popgruppen weltweit. Und bereits während der Zeit mit der Jackson 5 begann Michael, sich als Solokünstler zu etablieren. Sein erstes Soloalbum Got to Be There erschien 1972 und der große Durchbruch kam dann 1979 mit Off the Wall, produziert von Quincy Jones. Da war Michael 21 Jahre alt. Und dann wurde 1982 Thriller veröffentlicht und zu einem der erfolgreichsten Alben aller Zeiten.
Okay, wir können es nicht bei jedem Michael Jackson-Song singen.
Mit Songs wie Billie Jean is not my lover, Beat It und dem titelgebenden Thriller revolutionierte er nicht nur die Popmusik, sondern auch die Musikvideoproduktion. Das Musikvideo zu Thriller glich nämlich einem Kurzfilm und war das neue Maß für zukünftige Produktionen. Genau, in den folgenden Jahren erschienen dann weitere Jackson-Alben wie Bad 1987, Dangerous 1991 und History 1995 und diese festigten schlussendlich seinen Status als Pop-Ikone. Außerdem hatte er spektakuläre Bühnenshows und er entwickelte ikonische Tanzbewegungen wie zum Beispiel den
Moonwalk.
Yes, 1 plus, Oleg.
Und ein paar andere natürlich auch.
Ja. So, genau. Jetzt schauen wir uns mal Michael Jacksons Privatleben an, welches nämlich von zahlreichen Kontroversen überschattet wurde.
Ja, dafür, dass, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt schon zu Beginn, dafür, dass er so ein krasser King of Pop ist, ist sein Privatleben gar nicht so ultra kontrovers wie von manchen anderen Popstars heutzutage, die innerhalb von einem Jahr, keine Ahnung, 100 Millionen Skandale. Also ich finde dafür, dass der immer noch als der bekannteste Künstler der Welt gilt. Es gibt Leute, die sagen, okay, die bekannteste Person der Welt ist wahrscheinlich Jesus und danach Michael Jackson.
Ja, gut, aber schauen wir uns mal sein außergewöhnliches Aussehen an und wie er sich über die Jahre transformiert hat. Wie ihr wisst, ist ja Michael Jackson mit dunkler Haut geboren. Das kommt von seinen afroamerikanischen Wurzeln, ist jedoch mit weißer Haut gestorben. Michael litt angeblich unter der Autoimmunerkrankung Vitiligo, welche dazu führt, dass die Haut ihre Pigmentierung verliert, weil die Melanozyten, also die pigmentbildenden Zellen, immer mehr zerstört werden. Im Volksmund nennt man diese Krankheit auch Weißfleckenkrankheit und sie gilt als ungefährlich. Und da gibt es ja auch dieses ganz bekannte Model, Winnie Harlow.
Ja, aber das sind ja Flecken.
Die hat Flecken, ja,
das
genau.
Das ist nicht, dass er komplett einfach, Michael war ja komplett weiß.
Es wird behauptet, dass Michael zunächst auch nur Flecken hatte und um ein einheitliches Aussehen zu erlangen, medizinische Behandlungen zur Depigmentierung einsetzte. Bei einer Depigmentierung geht Pigment vollständig verloren und lässt weiße Haut zurück. Und das kann man mit Cremes, aber auch mit speziellen Lasern erreichen. Und rein theoretisch kann man es auch einfach am ganzen Körper machen.
Ach so.
Also.
Mir fällt gerade irgendwie ein, jetzt wo wir darüber reden, wir haben über das und Michaels Veränderung schon damals in der Schule gequatscht mit Freunden und sowas. Von wegen, boah, hast du gehört? Ja, wie hat er das gemacht? Und ich habe gehört, der hat jemanden aufschneiden lassen und von dem dann die Haut. Also, ich weiß nicht, wie man halt in der Schule so ist, aber das war damals schon echt Thema bei uns.
Nee, ich wusste das irgendwie schon ganz lange, dass man schwarze Haut weiß machen kann. Das mit dem Vitiligo habe ich jetzt im Zuge der Recherchen zum ersten Mal gelesen, weil ich dachte eigentlich immer, das war eine bewusste Entscheidung von Michael Jackson, das gemacht zu haben.
Das würde dem zumindest ein bisschen einen Grund geben.
Und dass es natürlich aber nicht zugibt.
Ja, bei uns war es damals irgendwie in der Schule sehr, er will nicht mehr schwarz sein, weil er irgendwie so, wir haben über ganz viele so Theorien geredet damals.
Spekuliert,
ja.
Ja, aber auf jeden Fall haben wir halt beobachtet, wie Michael von Jahr zu Jahr immer blasser wurde, bis halt seine Hautfarbe wie die von einem Geist war. Das war ja dann ultraweiß.
Ultraweiß, so.
Ja, und was mich aber
Der ist ja auch immer mit einem Sonnenschirm rumgelaufen,
ja,
ne?
Ja, genau, weil seine Haut auch ganz empfindlich war. Was mich aber an Michael viel mehr geflasht hat als seine wechselnde Hautfarbe, war sein Gesicht. Seine
wechselnde Nase.
Das in den letzten Jahren eher einer menschenähnlichen Maske glich, als dem Michael, den man noch von ganz früher kannte. Und in der Doku Living with Michael Jackson streitet Michael im Schlussinterview vehement ab, sich vielen Schönheitsoperationen unterzogen zu haben.
I've had no plastic surgery on my face, just my nose. It helped me breathe better, so I can hit higher notes.
But are you, Michael, are you honestly saying that you've only ever had one operation?
Two.
Er behauptete, er hätte nur 2 OPs an der Nase gehabt, um besser Luft zu bekommen und höhere Töne singen zu können.
Come on, Michael, I'm sorry.
Yeah, come on.
Come on.
Oh, Michael, what the fuck?
Ja, so weird.
Ja, das ist, also da kann, ist, kannst du nicht abstreiten. Obwohl, es gibt eine Sache, die hat mich stutzig gemacht. Weil ich meine, die Nase, das war ja immer, wir haben auch immer Scherze drum gemacht, dass ihm die Nase abfällt und so. Ne?
Ja,
Eminem
das,
hat ja auch einen ganzen Track darüber gemacht.
Das war ein Gerücht.
Das ist tatsächlich ein Gerücht. Ja, aber ich glaube, das kam von dem Song. Eminem hat mal This Song über Michael gemacht, so aus Spaß. Und hat da auch sich als Michael verkleidet und hat dann seine Nase auf dem Boden gesucht, die er verloren hat und sowas.
Ah, stimmt.
Ja, ja. Aber was mich so, wenn du seine LaToya Jackson anguckst, seine Schwester. Ne?
Die haben diese auch alle diese komischen Nasen.
Die hat
Nasen
auch diese komische Nase. Und seine Tochter, die Paris heißt sie, glaube ich. Die hat auch so eine ganz, aber sehr eine sehr ähnliche, das ist eine sehr, sehr gerade, sehr schmale, ist wie so eine
für mich,
Eissprungchance.
Also so wie das am Ende ausgesehen hat, war das für mich so ein bisschen, ich weiß nicht, fast schon was Außerirdisches hatte das.
Hm.
Ja.
Anyhow.
Weiß ich aus dieser Doku auch, dass Michael ab da, wo er ein Teenie wurde, wahnsinnige Probleme mit seinem Aussehen hatte und sogar ziemliche Komplexe deswegen entwickelt hat. Er hat zum Beispiel mit schlimmer Akne zu kämpfen und da schilderte eine Situation, in der ein Fan oder besser gesagt eine Fanin mit einem reagiert hatte, als sie den kleinen süßen Michael erwartete und stattdessen den pickeligen Teenager bekommen hat.
Wow.
Ja.
Also Body Dysmorphia.
Ja. Ja, und sein Vater Joe, also der Manager, der hat ihm auch fast täglich gesagt, wie hässlich er seine Nase findet.
Ja gut, sowas kann ja, da wissen wir ja auch aus unserem Bekanntenkreis auch. Ne, das ist einfach sehr, dass Eltern sehr mit solchen Aussagen, die sie immer wiederholen, sehr, ne, man denkt immer so, ja, aber hör doch nicht drauf und so, aber es kann schon ganz schön in jungen Jahren
sehr verletzend sein
und dass Leute bis dahin gehen, dass sie tatsächlich dann Probleme mit ihrem Aussehen haben.
Sich verändern wollen. Ja. Also zusammengefasst als Hobby Beauty Dog Anna. Kann ich auf jeden Fall fix sagen, dass er mehr als zwei OPs an der Nase hatte, weil schon nochmal allein nur die Nase hat sich einfach sehr viel verändert. Die ist halt im Laufe der Jahre immer schmäler und immer stärker nach oben geneigt worden. Und er hat auch fix ein Kinnimplantat, weil das auch komplett anders sieht als sein Originalkinn, das er mit Anfang 20 hatte.
Ja, aber eigentlich so ein fescher Kerl, ne?
Ja, voll.
Also wenn du von Michael da auf den, auf welchem Albumcover war das, wo er so mit, also wirklich eigentlich echt ein fescher Kerl, einfach ein sehr hübscher Typ.
Ja.
So auch sehr, sehr besondere Art,
die
sehr
die
zarte Augen.
Ich meine, die sind ja geblieben, aber das ist das Einzige, finde ich, wo man ihn wiedererkennt.
Sehr spannendes. So ein leicht, wie heißt das? Ah, das ist das falsche Wort. So ein leicht, so ein etwas Feminines hatte. Der hat so was ganz,
was Androgynes,
was Spannendes gehabt.
Auf jeden Fall. Ja, naja, Lippen haben sich auch verändert und er hatte fix auch Filler und Botox drinnen.
Wer hat das nicht?
Na gut, am Ende ist es ja sowieso jedem selbst überlassen, wie er aussehen möchte. Ich finde es halt einfach nur wirklich pappendreist, als Person in der Öffentlichkeit sich da vor eine Kamera zu setzen und so dreist zu lügen, weil das ja einfach dann uns alle für wahnsinnig dumm verkauft.
Also zu lügen, dass er nichts gemacht hat, dass er nicht überredet wurde.
Das
hat er immer behauptet und das ist die, also wir kommen später auf verschiedene Sachen und so, wie Michael ist und so, aber das ist das, was uns beide so ein bisschen ist, so, weil wir halten, ja, was auch immer, aber das ist so, was einen so stutzig macht, wo du denkst so, okay, das ist etwas, wobei er offensichtlich lügt.
Ja.
Und das bleibt einem immer
im Hinterkopf. Das bleibt einem hängen, genau. Das macht ihn unglaubwürdig tatsächlich.
Ja, spurbreit schon, ja.
Ja. Naja, gut, dann schauen wir uns jetzt mal Michaels Familienleben an.
Mhm.
Nach seinem Tod hat er ja drei Kinder hinterlassen. Aber Oleg, ganz ehrlich, ich wusste jetzt bis zu dieser Recherche überhaupt nicht, wer die Mutter zu den Kindern ist, war, whatever. Du auch nicht, ne?
Nee, ich habe verschiedene Gerüchte im Kopf, aber erzähl mal.
Okay. Also nachdem Jackson zwei Jahre mit Liza Marie Presley,
Liza Marie Presley,
verheiratet war, heiratete er im Jahr 1996 die Krankenschwester Debbie Rowe.
Ah ja, da war das.
Genau,
ja,
sie haben sich bereits in den 1980er Jahren in der dermatologischen Praxis, in der Michael behandelt worden war, kennengelernt und eine Freundschaft hat sich zwischen den beiden entwickelt.
Mhm.
Und mit ihr bekommt Michael dann zwei Kinder, Prince Michael und Paris. Und Michael und Debbie lassen sich dann 1999 wieder scheiden und Michael erhält das alleinige Sorgerecht. Und was ich hier aber schon wieder, so weird finde, Oleg, Michael erzählt hat auch in dieser Doku, dass er halt Paris nach ihrer Geburt direkt mit nach Haus genommen hat. Und dann fragt halt der Journalist so, ja, und was war mit Debbie? War das für sie okay? Weil die musste ja noch im Krankenhaus bleiben. Und Michael meint dann so, ja, total. Und dann erzählt er, dass die beiden Kinder
quasi Debbies Geschenk an ihn war, weil er sich nichts sehnlicher wünschte, als Vater zu werden. Und auch Debbie selbst sagt in einem späteren Interview, dass die Ehe eigentlich nur dazu diente, um Michael Kinder zu schenken.
Okay. Irgendwie, also der hat, also ich, praktisch, aber, die waren gut befreundet. Michael meinte, ich will Kinder haben und dann...
Ja, aber auch so, dass, ich meine, wenn
kannst
ich
kannst du dir Michael Jackson beim Sex vorstellen?
Ich meine, nee, gar, aber da kommen wir später dazu, weil für mich ist das eine super asexuelle Person.
Ja, voll. Ich glaube nämlich,
aber das ist eventuell... Aber da quatschen wir später noch drüber. Aber jetzt nochmal zu dieser Debbie. Ich habe mir dann Fotos angeguckt, auch von den beiden. Und ich finde, die wirkt auf allen Fotos so wie so ein Fangirl, die so sagt, ah, können wir uns mal umarmen? Und dann machst du ein Foto. Die hat nichts Glamouröses, also was man auch nicht braucht, aber ich überlege jetzt so, okay, wenn ich mit einem Superstar verheiratet wäre und ich gehe irgendwo mit dem in die Öffentlichkeit,
dann Anna Berger mit einem Superstar verheiratet, hat aber leider mich bekommen.
Kommt noch, die traurige Wahl. Ich habe aufs falsche Pferd gesetzt. Spaß.
Das Pferd ist eine Hase.
Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Nee, aber ich finde, dass die einfach auch so unscheinbar wirkt. Also weißt du, so die da gibt es ja so ein paar Fotos von denen.
Das passt zu Michael, weil der einfach sich was Normales irgendwie gewöhnt. Ja, deswegen weiß man auch so wenig über die irgendwie.
Ja, keine Ahnung. Ich glaube halt, dass die einfach ein Michael Ultra war und sich dann so dachte, oh mein Gott, ich schenke dem jetzt Kinder. Dann bin ich der, das ist der größte Beweis meiner Fanliebe. Oder ich weiß es nicht, wie man als Frau das machen kann.
Nein,
ich will
aber
doch
kann
nie
auch sein.
9 Monate schwanger sein und dann mein Kind abgeben.
Aber, ja, so, aber also, es ist du ist so, aber es gibt so Leute und...
Ich finde das alles irgendwie
weird. Die Hauptsache ist, dass es den Kindern gut geht.
Und ich finde nämlich, dass die Paris voll der Debbie Rowe ähnlich schaut vom Gesicht.
Tatsächlich. Ich finde die Nase ist 1:1.
Nee, gar nicht. Und genau, Michael hat dann noch ein drittes Kind bekommen, nämlich Blanket, der aber auch ursprünglich Prince Michael der Zweite hieß. Und der kam dann halt später mit Hilfe einer Leihmutter zur Welt. So, und bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich noch eine Triggerwarnung aussprechen, weil in den nächsten 20 bis 25 Minuten sogar wird es um die Themen sexualisierte Gewalt gegen Kinder gehen. Also, falls es euch nicht gut geht mit dem Thema, dann skippt doch einfach und steigt dann bei unseren Verschwörungen wieder ein. So, jetzt kommen wir zu den dunkelsten Schattenseiten aus Michael Jacksons Leben.
Die schattigsten Schattendunkelseiten.
Und zwar wurde er 1993 zum ersten Mal wegen sexuellen Missbrauchs an einem Kind beschuldigt. Diese Anschuldigungen führten zu einer groß angelegten Untersuchung und natürlich auch zu einem erheblichen öffentlichen Interesse. Was war passiert? Der 13-jährige Jordan Chandler machte detaillierte Aussagen, in denen er behauptete, Jackson habe ihn während der Übernachtung auf der Neverland Ranch unangemessen berührt. Daraufhin folgte eine polizeiliche Untersuchung, einschließlich der Durchsuchung von Jacksons Neverland Ranch sowie eine körperliche Untersuchung Jacksons, um Jordans Aussage zu prüfen. Denn Jordan hat nämlich auch detaillierte Angaben über Jacksons Intimbereich gemacht.
Also, das musst du mir jetzt erklären. Was meinst du damit?
Er hat wohl beschrieben, wie Michael Jacksons Intimbereich aussieht. Also, er wurde befragt und dann hat man ihm gefragt, ja, wie sieht das da unten aus und so weiter. Und Jackson hat sich dann auch freiwillig untersuchen lassen. Und die Untersuchungen vom Arzt ergaben jedoch keinen Beweis für sexuellen Missbrauch. Jetzt frage ich mich also, okay, der Penis hat dann komplett anders ausgeschaut.
Also ja, er sagt, er war lang und dünn und das war aber eher dick und breit.
Keine Ahnung, oder vielleicht war er schwarz. Vielleicht hat er sich alles weiß machen lassen, bis auf seinen Penis.
Geschmacklos.
Nee, aber keine Ahnung.
Ja, wahrscheinlich macht man sowas, um die Aussage in irgendeiner Form zu verifizieren.
Ja, oder ich weiß halt nicht, aber es ist halt voll schwierig. Er
sagt,
wenn du
er hat einen Landing-Strip rasiert und dann hat er aber irgendwie was ganz anderes.
Ja, das ist aber wohl, du kannst ja wohl eine Rasur verändern.
Es sollte ein blöder Witz sein.
Ja, auf jeden Fall, keine Ahnung. Entweder der
aber
Penis
es gab keine
sah komplett anders aus wie der beschrieben oder aber es ist so 0815 Penis und könnte der Penis von jedem sein. Naja, weiß ich nicht.
Also Grüße gehen raus an alle meine Homeboys mit 0815 Penissen. Bleibt stark.
Nee, Entschuldigung, ist das eigentlich echt nicht lustig. Wir werden jetzt wieder ernst.
Naja, aber was ist denn sozusagen, was ist dabei rausgekommen?
Nichts.
Nichts.
Auch die Durchsuchung von Neverland brachte keine physischen Beweise, die Vorwürfe bestätigten. Generell gab es keine stichhaltigen Beweise, die Michael Jackson direkt mit den angeblichen Taten in Verbindung brachten.
Jetzt frage ich mich gerade ganz kurz, stell mal vor, dir greift jemand in den Schritt, du versuchst es irgendwie ganz. Wie beweist man das?
Das ist super schwierig zu beweisen, wenn du keine.
Gar nichts. Keine du hast ja Zeugen nichts. Hast. Du hast ja nichts außer deiner Aussage.
Ja. Ja, deswegen ganz sehr mit Vorsicht zu genießen, das Thema, weil ich möchte auf keinen Fall ein Opfer-Blaming machen oder eine Opfer-Täter-Umkehr.
Victim-Shaming.
Victim-Shaming. Ja, genau. Der Fall wurde dann schließlich 1994 ohne strafrechtliche Anklage abgeschlossen, nachdem Jackson eine finanzielle Einigung mit der Familie Chandler getroffen hatte.
Außergerichtlich.
Jackson hat die Tat bis zum Schluss abgestritten, ja. Und weißt du, wie viel er bezahlt hat?
Nee.
23 Millionen Dollar.
Boah,
davon gingen 15 in den Treuhandfonds für Jordan und der Rest ging an die Anwälte und die Eltern.
Wow.
Und Jackson sagt später.
Aber es war kein Vorwurf von Vergewaltigung, sondern einfach unangemessenem
Sex, ja.
Oder was war jetzt der genaue?
Ja, genau, also ich.
So weil dass, natürlich Vergewaltigung könnte man ja
Jackson
irgendwie.
Jackson hat ihn unangemessen berührt und er musste Jackson unangemessen berühren.
Ah, so. Okay. Mhm.
Also ist für mich okay. Schon eigentlich
eine
Vergewaltigung.
Ja. Nötigung.
Genau.
Eine Vergewaltigung wäre ja nochmal was, also das könntest du nochmal, glaube ich, anders überprüfen, weil du dann eventuell irgendwelche.
Verletzungen oder so hättest.
Und wie ja, was mich interessieren würde, der Junge hat da übernachtet. Und wie bald darauf kam es zu einem Vorwurf oder so?
Das weiß ich leider nicht. Kann ich nicht beantworten.
Das, finde ich, wäre so ein
okay, naja, Entschuldigung, dass ich so schlecht mich vorbereitet habe und deinen Fragen nicht gerecht werde, Oleg.
Es wäre einfach nur, ich weiß nicht, ich habe kurz gedacht, wäre das interessant oder wenn es so ein Jahr später ist, aber kann natürlich auch sein, dass man ein Jahr dicht hält und dann sagt, hey,
der
hat mich berührt.
Warum hat er bezahlt? Für mich wirkt es auch immer so ein bisschen wie ein Schuldeingeständnis, aber Jackson sagt halt später, dass er halt voll Angst hatte vor einem riesen Gerichtsprozess, weil er halt wusste, dass die ganze Presse auf ihn blickt und die ihn halt einfach medial vernichten würden.
Ja,
und er wollte einfach seine Ruhe haben und deswegen hat er da jetzt die Kohle bezahlt, weil es ihm eh wurscht ist, weil er ist super reich, war der Typ.
Ja, ja.
Okay. Wahrscheinlich so, wie wenn
aber es ist halt,
Bestechungsgeld an wen zahlen würde.
Ja, aber er wurde freigesprochen.
Nee, er war nicht angeklagt.
Bevor es zum Gerichtsprozess kam.
Genau, sie haben sich quasi geeinigt, außergerichtlich und that's it. Okay. Ja, auf jeden Fall, diese Vorwürfe schadeten Jacksons Ruf enorm. Aber auch die Chandler-Familie hat durch ihre zahlreichen Auftritte in den Medien an Glaubwürdigkeit verloren. Und einige Jahre später behauptete Jordan Chandler angeblich, sein Vater habe ihn unter Druck gesetzt, diese Vorwürfe zu erheben. Und ich sage jetzt angeblich, weil es gibt jetzt keine Records oder Videoaufnahmen oder irgendwelche Schriftsätze, wo er diese Aussage tätigt, sondern das kommt von Freunden und Familienangehörigen, die das... Genau. Aber später nochmal kurz mehr zu Jordan Chandler. Ja, und Jacksons Ruf hat sich dann halt in den nächsten Jahren wieder etwas erholt, bis dann 2005 die nächste Anklage wegen sexuellen Übergriffen eines Kindes gegen Jackson erhoben wurde.
Also 93?
Und 2005. Und diese Anklage führte dieses Mal zu einer Gerichtsverhandlung, und zwar am Santa Barbara County Court. Gavin Arvizo, damals 13 Jahre alt, beschuldigte Jackson, ihn während eines Aufenthalts in dessen Neverland Ranch sexuell missbraucht zu haben. Die Anklage beinhaltet mehrere schwere Vorwürfe, darunter sexuellen Missbrauch von Kindern, Verschwörung und die Begehung von Straftaten gegen das Wohl von Minderjährigen. Arvizo und seine Familie behaupteten, dass Jackson den Jungen in seinem Haus missbraucht habe, während er mit ihm und seiner Familie an einem Dokumentarfilm arbeitete, der später als Living with Michael Jackson bekannt wurde. Ein wesentlicher Teil der Anklage stützte sich auf das Video, das Arvizo bei einem Interview mit dem Filmproduzenten Martin Bashir zeigte und darauf, dass Jackson in diesem Moment in intimere Bereiche des Lebens von Gavin eindrang. Und ganz ehrlich, ich habe das Video gesehen und ich wusste da noch gar nicht, dass Gavin Arvizo der quasi der zweite Ankläger war. Also ich habe die Doku zuerst geguckt und ich habe dann so überlegt, hey, was für Einblicke in intimere Bereiche. Die reden halt darum, Gavin war krebskrank. und hatte so eine Diagnose, wo es hieß, in einem halben Jahr ist er tot. Mhm. Und das war, als er 7 war und da ist er 13 und der Krebs war weg. Und das haben die halt irgendwie, hat halt Maike so erzählt, ja, und das ist ein Wahnsinn und er ist ein medizinisches Wunder und so. Keine Ahnung, wenn das ein intimer Bereich ist. Und dann haben die halt auch drüber geredet, dass Gavin, wenn die bei Michael schlafen möchte, immer bei Michael im Zimmer schlafen. Das hat sogar Gavin erzählt. Und dann lehnt er sich so an seine Schulter und das wirkt halt irgendwie alles so eigentlich eher unschuldig. Aber der Journalist fand das total weird und hat dann so zu stochern begonnen. Aber wie, du schläfst bei Michael im Zimmer und bla bla. Und dann erzählt der Gavin, ja, er hat dann zu Michael gesagt, komm, darf ich bei dir im Zimmer schlafen? Ich schlaf eher am Boden. Und dann meinte Michael so, nee, du kriegst mein Bett, ich schlaf am Boden. Und dann hat der so dann gefragt, ja, und wo hat Michael dann geschlafen? Und dann haben beide gesagt, am Boden. Also so, ne, guckt euch das mal an. Ich finde da jetzt nichts, was bei mir die Alarmglocken schlagen lassen würde.
Mit diesem Übernachten, wir kommen nachher auch auf Macaulay Culkin und was der so gesagt hat und sowas. Genau. Aber ne, das ist immer.
Ja, auf jeden Fall. Genau, wurden halt dann hier natürlich auch zahlreiche Untersuchungen und Durchsuchungen durchgeführt. Mhm. Und ich habe hier einen Blick in die FBI-Files geworfen. Mhm. Die sind übrigens ganz leicht zu finden: einfach FBI-Files und Michael Jackson und Michael Jackson googeln, dann findet man die. Und ich fasse euch jetzt mal kurz zusammen.
Also richtige FBI-Fall, nicht TikTok.
Nee, richtige, das ist auf der FBI-Seite sogar. Wow. Richtige FBI-Fall.
Anna, müssen wir jetzt Angst haben?
Nee.
Wegen FBI.
Ich glaube nicht. Sehr öffentlich.
Okay.
Ich fasse euch mal kurz zusammen, was da drinnen steht. Mhm. Nämlich nichts. Also ich meine, klar steht was drinnen, die Akten beinhalten über 600 Seiten und bieten halt detaillierte Einblicke in die Ermittlungen von 1993 bis 2005, die gegen Jackson durchgeführt wurden, insbesondere im Zusammenhang mit den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Mhm. Aber das FBI hat in 12 Jahren Ermittlungen keine Beweise gefunden, dass Michael Jackson jemals Kinder missbraucht hat. Ja, so und jetzt lassen wir mal kurz zwei berühmte junge Männer zu Wort kommen.
Mm-hmm. Now listen to this, I have to tell you this.
Okay.
So after I left the party, and the next day I smoked weed with Michael, and then I get in the limousine and I leave. I get back to the Sheraton Hotel at Universal over here. There's 4 FBI agents waiting for me in the hotel room. And my mom's there and she's like, tell them what happened. And I'm like, what do you mean, tell them what happened? And I sit down with them and they all ask these super sexually exploiting, you know, questions, backsided questions. And I knew that at my age already. And I looked at all 4 of them and I said, are y'all crazy? I said, what you think I'm going to do? Tell you that Michael did something bad so that we can sue him for money? That's what I told him. I was like, you're crazy. And I looked over at my mom and I was like, are you serious, mom? I was like, what is going on here? Why are you letting this happen? And she goes, I think something happened. You know, I think something. I'm like, really? That man did nothing but be hospitable, kind, loving, giving.
Okay, den wir hier gerade gehört haben, ist der leider schon verstorbene Aaron Carter, kleiner Bruder von Nick Carter, von den Backstreet Boys. Oleg, magst du mal kurz zusammenfassen, was er da so gesagt hat?
Naja, er sagt in einem Interview, dass er von einer Party von Michael Jackson zurück ins Hotel gegangen ist, wo seine Mutter dann plötzlich mit 4 FBI-Agenten auf ihn gewartet hat und ihn dann Fragen gestellt hat wie, und was genau ist jetzt passiert? Erzähl doch mal den Agenten, was jetzt da vorgefallen ist auf der Party, und hat ihm versucht zu, basically, was er sagt, ist, dass seine Mutter versucht hat, ihn zu zwingen, etwas Schlechtes über Michael Jackson zu erzählen in der Anwesenheit von FBI-Agenten, damit die dann nachher irgendwie einen Fall gegen Michael eröffnen können und den erpressen können für Geld. So, und er meinte, es stimmt nicht. Er sagte wirklich so, Michael ist ein sehr liebevoller, sehr toller Gastgeber, der wirklich einfach nur ein toller Mensch ist, und da war nichts, und ich habe mich total geweigert, da irgendwas Schlechtes über ihn zu sagen, weil es eine Frechheit ist, dass Leute den so ausnehmen wollen.
Ja.
Und der schien, glaube ich, ziemlich erschrocken darüber, dass seine eigene Mutter versucht hat, aus der Situation Geld rauszuschlagen.
Mhm.
Ja, was echt krass ist. Ich meine, du kommst dann dahin, Und ich meine, das ist die Person sozusagen, die selbst in dieser Situation war, die das erzählt, das jetzt nicht hören sagen, wie das war, sondern er sagt wirklich, hey, ich bin da hinkommen. Und dann wartet die da schon mit Agenten und sagt, erzähl den Agenten doch, was Michael gemacht hat.
Und ja, das weil die furchtbar. Sache ist, dass Familien und Kinder ausbezahlt werden, das hat halt bei dem Fall 1993 funktioniert. Und ich fühle mich total mies, weil ich möchte echt keinen Kindern, die sagen, sie sind sexuell missbraucht worden, unterstellen, dass sie lügen. Aber hier gibt es halt echt so ein paar Sachen, die so ein bisschen einen fahlen Beigeschmack haben.
Und ganz ehrlich, ich kenne, also man denkt sich immer so, wie können Eltern ihren eigenen Kindern, es gibt, believe me, Leute, Verschwörungsmäuse, es gibt Eltern, die so unfassbar, es sind auch nur Menschen, ne? Man denkt immer so, Eltern, die Kinder haben, würden niemals, aber es gibt Menschen, die sind unfassbar gierig. Die sind, die würden ihre Kinder verklagen und auf Geld und Riesenstreit und Dings. Also es ist wirklich krass, wozu manche Leute in der Lage sind.
Ja, und ich hab mir doch viel Gedanken gemacht, selbst als Mutter, wenn meinem Kind sowas widerfahren würde und sagen wir jetzt mal von einer ultrareichen Person, ich weiß nicht, ob ich mich einfach ausbezahlen lassen würde. Ich glaube, ich würde trotzdem vor Gericht für Gerechtigkeit kämpfen und würde halt dann die reiche Person dann noch zivilrechtlich auf Schadensersatz wegen seelischer Grausamkeit verklagen. Ja. Aber wie gesagt, das ist schwierig, wenn du halt keine stichhaltigen Beweise
Das Schlimme ist, es gibt auch genug Leute, leider, also es gibt leider genug Leute, die selbst so ein heikles Thema wie Kindesmissbrauch versuchen, für ihren eigenen Benefit auszunutzen. Und das finde ich das perfideste überhaupt, weil damit machst du es nämlich ganz vielen Leuten, denen wirklich was passiert ist, kaputt.
Ja, und
die Leute gibt's. Ja, das ist genauso wie bei MeToo. Die Leute gibt's und die machen es halt allen anderen noch schwieriger, Gerechtigkeit zu erfahren. Und das ist,
So, jetzt hören wir uns noch eine zweite Quelle an, weil wir sind ja gute Recherche-Verschwörungsmäuse.
Jetzt hören wir uns noch jemanden an.
You know, your brother knew him too?
Yeah, no, we all did. I mean, he was, you know, a family friend.
What happened at the house? That's what all these things that people are concerned about.
You know, that's what's so weird, you know.
What did happen?
Nothing happened, you know. I mean, nothing, really. I mean, we played video games, you know. We, you know, played it in his amusement park. Well, the thing is with that whole thing is that, you know, they go, oh, you slept in the same bedroom as him. It's like, I don't think you understand. Michael Jackson's bedroom is two stories. And it has, like three bathrooms and this and that. So when I slept in his bedroom, yeah, but you have to understand the whole scenario. And the thing is with Michael is that he's not very good at explaining himself. And he never really has been because he's not a very social person.
Genau, und das war Kevin allein zu Hause.
Macaulay Culkin?
Ja.
Ich frag mich nicht, wie man Macaulay schreibt. Macaulay, ich habe auch Culkin geschrieben.
Magst du uns mal wieder zusammenfassen, was er sagt, bitte?
Genau, er wird gefragt, in diesem Interview, ne, oder? Ist es in diesem
Interview?
Das ist ein Ausschnitt in einer Show, wie Michael ist und dass er hat ja ein sehr enges Verhältnis zu Michael gehabt und war oft bei ihm und auch als Kind sehr viel.
Sein Bruder auch.
Sein Bruder auch und die haben sehr viel dort übernachtet und so weiter. Ob was passiert ist und was passiert ist und er sagt, es ist gar nichts passiert in Michaels Haus. Wir haben gespielt, wir haben irgendwie, weiß nicht Playsy, aber irgendwie so Dings, irgendwelche Spiele gespielt, wir haben uns irgendwie unterhalten, wir haben uns einfach wie zwei normale Menschen unterhalten. Dann sagt er, hey, Michael ist ein Mensch, der sich nicht wahnsinnig gut erklären kann, also der nicht sehr gut in Worte fassen kann, anderen Leuten gegenüber, vor allem wenn er unter Druck steht, wie von irgendwelchen Presseleuten oder sowas, was genau er irgendwie, warum Kinder bei ihm jetzt, ne, die stellen ja dann bestimmte Fragen, haben sie dann immer gestellt, wie war es auch, warum übernachten Kinder bei ihnen in der Neverland Ranch und was soll das und so. Und er meinte, natürlich, er wirkt weird, weil er sich nicht gut erklären kann einfach, aber das bedeutet nicht, dass er schuldig ist. Dann hat er auch zu diesen komischen Fragen da irgendwie was gesagt, dass er bei ihm im Schlafzimmer übernachtet hat. Und er meinte, hey, Michaels Schlafzimmer hat mehrere Stockwerke, es hat drei Badezimmer. Das ist nicht so, wir liegen im kleinen Ding dicht gedrängt nebeneinander, sondern ich habe unten geschlafen, er hat oben geschlafen, so, da ist gar nichts passiert. Michael ist ein super toller Mensch und ich werde mich nicht dazu hinreißen lassen, den einfach durch den Kakao zu ziehen, nur weil die Presseleute den fertig machen wollen.
Genau, so. Hierzu muss man auch sagen, nur weil halt Aaron Carter und McCarkin so Erfahrungen gesammelt haben, wissen wir nicht, ob andere Kinder andere Erfahrungen gesammelt haben.
Das ist immer im...
Genau, ja. Aber auf jeden Fall gehen wir nochmal zu diesem Prozess von 2005. Und zwar wollte da der Anwalt der Anklage, dass Jordan Chandler, das ist eben der Junge, der Michael 1993 beschuldigte, ihn sexuell missbraucht zu haben, vor Gericht kommt, um gegen Michael auszusagen, doch Jordan Chandler hat sich geweigert. Und da ist halt auch die Frage, warum? Na, also das, ich habe halt dann überlegt, will er keinen Meineid begehen, weil der war ja dann auch schon längst volljährig. Und genau. Auf jeden Fall wurde...
wusstest du, ganz kurz, wolltest du dazu noch was sagen? Weil ich wollte noch zu diesen Missbrauchsvorwürfen noch eine Sache dazu hinzufügen.
Ja.
Weil es gibt einen deutschen Vorwurfsfall, tatsächlich, hast du davon gehört?
Gegen Michael Jackson?
Ja, von also einem Namensvettern von ihm, der heißt Michael Jakobshagen.
Michael wahrscheinlich.
Michael Jakobshagen, der irgendwie mit Michael wie so befreundet war und ab und zu auf seinen Konzerten und so weiter. So. Das ist ein Münchner Typ, der ist, glaube ich, 35 oder so. Mhm. Der hat irgendwann angefangen zu erzählen. Der hat, glaube ich, auch ein Buch geschrieben sogar. Meine Zeit mit Michael oder irgendwie mein Freund Michael oder sowas. Und er hat dann erzählt, also er kannte ihn for real, als Kind. Und er hat erzählt, ja, er hat mich missbraucht.
Ach. Ja, ich kann sein.
Warte. Ja. Das wurde gebastelt, so, dass der Typ ist ein Lügner.
Okay.
So, das habe ich jetzt irgendwie auf verschiedenen Seiten irgendwie gelesen, dass es erstmal natürlich wahnsinniger, weil der hat es weit nach Michaels Tod irgendwann angefangen, diese Vorwürfe zu äußern. Und das ist ein Typ, der aber dabei erwischt wurde, dass er daraus versucht hat, irgendwie Kapital und Geld zu schlagen und so weiter. Mhm. So, ne? Und solche Sachen sind halt. Man kann nie ausschließen, dass irgendwas passiert ist. Aber ich sage nur, es gibt einige Leute, die versucht haben, mit ihm und mit seiner Art auch vor allem, ne, wenn das jemand wäre, wie der irgendwie sagt, der das gut erklären kann und gut debasten kann und sowas. Aber Michael war ja auch sehr weird auf seine Art und Weise mit seinem I love kids and I just like it. Das hat dem nicht geholfen unbedingt. Selbst wenn er es ganz ehrlich und pure-hearted mit reinem Herzen meinte. Ich habe dann ganz viele Videos von ihm gefunden, auch wo er einfach so Videoaufnahmen, wo er mit seinen Cousins spielt irgendwie an so einem Pool und so. Und wo ich mir denke, so, ey, da ist nichts. Weißt du, manchmal hat man ja sowas, wenn man so Videos sieht, bei Diddy zum Beispiel, ne? Wenn man jetzt Diddy-Videos guckt, wie er privat irgendwie irgendwas macht mit jemandem, du siehst ganz viele Kleinigkeiten, wo du denkst, und da die Hand und da noch was. Und er ist eklig. So, ne? Bei Michael sehe ich da erstmal nichts.
Bei Diddy hat man ja auch 7 Millionen Sachen gefunden, die halt beweisen, dass er ein Straftäter ist. Bei Michael hat man nichts gefunden. In 12 Jahren Untersuchung. Ja. Der wurde vom FBI 12 Jahre lang
Und was man noch sagen muss, Michael hat sehr, sehr viel, und weil ich kann mich daran erinnern, als ich in der Schule war, auf einmal Missbrauchsvorwurf, Michael Jackson. Und das war so von wegen, der ist der irgendwie voll der Rapist und so. Und wir waren noch so, boah, ey, eklig und voll, scheiße und so.
Voll. Und das ist auch, ich habe doch letztens mit meinen besten Freundinnen, liebe Grüße, drüber gesprochen. Und die meinten halt so, ja, man kann Michael Jackson nicht mehr hören wegen dem, was war. Und ich habe dann so gefragt, hä, aber wurde er überhaupt offiziell verurteilt? Und die meinten, glaube ich, sogar ja, weil das halt
das hat sich so angefühlt.
So hängen geblieben ist durch diese, wie die Medienberichterstattung, weil die haben den ja zerrissen. Er hat ja
sozusagen wie heißt die, Tabloids hat er die immer genannt, aber das bedeutet einfach so Klatschpresse und so weiter. Er hat die ja gehasst, der hat sich ganz oft ausgewählt und hat gesagt, dass man müsste eigentlich die ganze Presse nehmen und das einfach alles auf den Haufen werfen, verbrennen. Glaubt denen kein Wort, das ist so. Die wollen mich nur in den Dreck ziehen. Und dadurch waren die natürlich nicht gut, auf ihn zu sprechen.
Wollen wir uns Michael mal selbst anhören, was er zu diesen Anklagen sagt?
I don't read all the things written about me. I wasn't aware that the world thought I was so weird and bizarre. But when you grow up as I did in front of 100 million people since the age of 5, you're automatically different. My childhood was completely taken away from me. There was no Christmas. There was no birthdays. It was not a normal childhood. No normal pleasures of childhood. Those were exchanged for hard work, struggle, and pain, and eventual material and professional success. But as an awful price, I cannot recreate that part of my life. And that's why I love children and learn so much from being around them. I realized that many of our world's problems today, from the inner city crime to large scale wars and terrorism and our overcrowded prisons, are a result of the fact that children have had their childhood stolen from them. The magic, the wonder, the mystery, and the innocence of a child's heart are the seeds of creativity that will heal the world.
Magst du wieder kurz wiedergeben?
Ich mag das eigentlich ganz gerne vorlesen, was er da sagt, weil das ist ein relativ langer Einspieler. Genau, Michael sagt, lest nicht alles, was über mich geschrieben... Soll ich das?
Lest nicht alles, was über mich geschrieben...
Nee, lest nochmal. Nee, das ist zu lang. Lest nicht alles, was über mich geschrieben wird.
Ich wusste nicht, dass die Welt mich so als so seltsam und bizarr wahrnimmt. Aber wenn man, wie ich, seit dem Alter von 5 Jahren vor 100 Millionen Menschen aufwächst, ist man automatisch anders. Meine Kindheit wurde mir völlig genommen. Es gab kein Weihnachten, es gab keine Geburtstage, es gab keine normale Kindheit. Keine normalen Freuden der Kindheit. Diese wurden gegen harte Arbeit, Kampf und Schmerz eingetauscht, sowie gegen letztendlich materiellen und beruflichen Erfolg. Doch das hatte einen schrecklichen Preis und ich kann diesen Teil meines Lebens nicht wiederherstellen. Deshalb liebe ich Kinder und lerne so viel davon, in ihrer Nähe zu sein. Ich erkenne, dass viele der heutigen Probleme der Welt, von Verbrechen in den Innenstädten bis hin zu groß angelegten Kriegen, Terrorismus und überfüllten Gefängnissen, darauf zurückzuführen sind, dass Kindern ihre Kindheit gestohlen wurde. Diese Magie, das Staunen, das Geheimnis und die Unschuld im Herzen eines Kindes sind die Samen der Kreativität, die die Welt heilen werden. Also das ist einfach...
Ja. Und ich glaube ihm das
für sich allein gestellt
komischerweise. Und Leute, ich bin echt ein Mensch. Ich gehe mal leicht vom Schlechteren in einem Menschen aus. Oder ich bin halt sehr misstrauisch gegenüber Menschen und besonders auch gegenüber Männern. Und wenn wer sagt, da gibt es diese Anschuldigungen, dann bin ich so, ja, wahrscheinlich hat er es getan. Aber bei Michael Jackson irgendwie, keine Ahnung. Erstens, wie gesagt, habe ich ja am Anfang schon erwähnt, ich finde, dass er asexuell wirkt. Also ich glaube, der hat überhaupt kein Sex, weil der auf gar nichts steht, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, dass der halt einfach echt so ein bisschen in diesem Wunschdenken von niemals erwachsen werden hängen bleibt.
Es gibt so viele Videos von ihm, wo der einfach mit keine Ahnung wie vielen Jahren einfach auf Trampolin rumspringt und mit irgendwelchen Dingern rumhält. Er ist wirklich wie so ein riesengroßes Baby. Und es gibt ja auch tatsächlich viele, eben wie Macaulay Culkin und Aaron Carter und so weiter, die sagen, Michael ist einfach, er ist, das kann auch sein, dass das Leute verschreckt, weil wir sowieso eher Leute sind, die irgendwie anders sind. Er ist einfach, er liebt Kinder über alles, ne? Und das bedeutet nicht, dass er sich sexuell liebt, sondern so dieses,
auf der anderen Seite,
für ihn das Wichtigste auf der Welt.
Auf der anderen Seite lügt der Pappendreist, was seine Schönheits-OPs anbelangt. Und vielleicht ist er aber auch einfach so krank in seinem Hirn, dass er zwischen ich liebe Kinder und ich liebe Kinder nicht unterscheiden kann.
Er hat, was man dazu sagen muss, er hat, ich muss sagen, ich bin immer, jetzt gar nicht seit Verschwörung, aber schon seit einigen Jahren, Presse ist ein sehr mächtiges Instrument.
Ja.
Und wie Presse uns und unsere Gedankenwelt steuert durch das, was die in der Presse durchrumpeln, ist schon echt krass.
Es ist hängen geblieben, dass Michael Jackson
ist ein Rapist.
Ein Rapist ist, ein Kindermissbrauch, also der Kindermissbrauch. Und Michael Jackson wurde aber am 13. Juni 2005 von allen 14 Anklagepunkten freigesprochen. Und diese Anklagen umfassen eben, wie vorher schon gesagt, unter anderem sexuellen Missbrauch eines Kindes, Verschwörung und die Verabreichung eines berauschenden Mittels mit der Absicht, eine Straftat zu begehen. Die Jury bestand damals aus 4 Frauen und 8 Männern und die entschied nach etwa 32 Stunden Beratung über 7 Tage hinweg einstimmig, dass Jackson in keinem der Punkte schuldig war. Und ich meine, Amerika ist ein Rechtsstaat und es heißt ja auch, es gibt eben die Unschuldsvermutung und er ist dann auch noch als unschuldig erklärt worden. Und ich finde halt einfach so
öffentlich
krass,
hängen geblieben ist, ist schuldig.
Mir was ganz anderes hängen geblieben ist. Und
da muss man wahnsinnig aufpassen, finde ich, weil also dieses Thema ist so generell sehr heikel. Letztendlich weiß man es nicht, wenn man nicht dabei war und so weiter, aber ja, ich muss sagen, meine persönliche Meinung jetzt, ne, nicht irgendwas, ich glaube nicht, dass er irgendwelche Kinder misshandelt hat, nicht, weil ich das nicht glauben will, weil mir die Musik so am Herzen liegt, weil ich mag die auch die Diddy-Musik, aber Diddy ist furchtbar und die werde ich jetzt nicht mehr hören.
Mit Michael
Nein,
Jackson,
aber das meine ich jetzt so, die werde ich jetzt nicht mehr hören, weil I know he's a fucking rapist.
Ja.
So, bei Michael ist es anders und erst recht, wenn man so in diese Story reinguckt und man kriegt ja dann, wenn man sich mit Sachen beschäftigt, man kriegt ja ein Gefühl.
Ja.
So, man kriegt ein bestimmtes Gefühl. Wenn mir jemand sagt, dass Till Lindemann von Rammstein weirde Sachen macht, dann muss ich sagen, well, it's Till Lindemann, what do you expect? So, also klar, natürlich.
Aber
so.
Mr. We are the world.
Ne, und er hat sich wahnsinnig, dann We siehst du auch andere Seiten, er hat sich unfassbar viel für... Gut, können
er,
auch.
Er war der größte, er hat die allermeisten. Er war der größte Wohltäter aller Zeiten. Es hat noch nie jemand in der Geschichte gegeben, der so viel Geld für.
Und privat auch super viel persönlich in Krankenhaus. Hat. Er meinte, jedes Mal, wenn er Zeit hat, fährt er in ein Krankenhaus, um in so ein Kinderkrankenhaus, um mit Kindern da Zeit zu verbringen und so weiter.
Also
gut,
ich habe ja auch keine Rapist-Vibes und.
Nee, habe ich einfach nicht.
Ja. Und ich glaube, dass die, dass die Leute
glaube,
einfach...
Ich glaube, ich werde jetzt auch wieder öfter seine Musik hören, weil mich die wirklich berührt.
Ich glaube, dass die Leute tatsächlich einfach richtig, weil er auch sich öffentlich viel gegen bestimmte Sachen positioniert hat, richtig zerreißen wollten. Leute wollten an seinem... Er war... Also nach irgendwie so davor war, was war irgendwie vielleicht Elvis Presley oder so, aber er war halt ein Ultra, er war, sowas gab es noch nicht. Und die Leute wussten, da gibt es so viel Geld zu holen und er ist weird und man kann dem einfach, und es, sorry, es gibt diese Leute, die einfach mit sowas Geld machen. Gibt es.
Ja.
Und das muss man auch mit einkalkulieren und trotzdem genauso immer im Hinterkopf behalten, aber man weiß es nicht.
Man
er
weiß es nicht.
Er kann auch trotzdem irgendwas gemacht haben.
Voll, voll, dann lassen wir das mal so stehen.
Lassen wir so stehen.
Und genau, jetzt, jetzt würde ich an dich übergeben. Du zählst uns jetzt noch zu den letzten Stunden.
Ja, wir gehen jetzt ein bisschen, wir gehen jetzt los in Richtung Verschwörungen rund um Michael Jackson. Und die Verschwörung startet natürlich mit seinem Tod. Und über den erzähle ich euch jetzt
seinen
mal.
Seinen angeblichen Tod.
Über den erzähle ich euch jetzt mal ein bisschen. Und da ist ein Name ganz besonders ausschlaggebend mit dem Anfang. Und das ist Dr. Conrad Murray. Dr. Conrad Murray ist der Arzt, der vorausgesetzt die anderen Verschwörungen stimmen, nicht?
Mhm.
Das ist der Arzt, der direkt für Michaels Tod verantwortlich ist, war, ist. Ein Gericht in Kalifornien hat ihn 2011 wegen fahrlässiger Tötung zu 4 Jahren Haft verurteilt, von denen er 2 Jahre nur verbüßte. Erzähle ich später warum. Murray kannte die Familie der Jacksons seit 2006. Er hat Michaels Tochter Paris während einer Krankheit behandelt und stand seitdem der Familie beratend zur Seite. Michael hat ihn dann im Mai 2009 als persönlichen Leibarzt engagiert. Er sollte sich um Michaels Gesundheit bei der Vorbereitung und während seiner This Is It Comeback Tour kümmern. Murray ist aus diesem Grund sogar in Michaels Villa eingezogen, um ihn rund um die Uhr zu überwachen. Murrays Vertrag, ganz nebenbei, hätte ihm wohl um die $150,000 im Monat eingebracht ab Tourstart.
Wow.
Kurz zur Comeback-Tour, damit wir da so auf demselben Nenner sind. Michael unterschrieb einen Vertrag mit AEG Live für 10 Konzerte in der O2 Arena in London, die aber alle in Minuten ausverkauft waren. Und wegen dieser riesengroßen Nachfrage entschied entschied wer auch immer, gibt es verschiedene Spekulationen, dass Michael 40 weitere Konzerte, also insgesamt 50, im Zeitraum zwischen Juli 2009 und März 2010 in London geben sollte. Michael war zu der Zeit 50, die Konzertreihe war mit erheblichen Bedenken um seine Gesundheit verbunden, aus seinem Umfeld, aber er hat wohl sehr aktiv und engagiert dafür geprobt und war laut Tourmanager und auch laut einiger Angehörigen und Freunden bei bester Gesundheit.
Mhm.
So, jetzt aber in der Doku Michael Jackson Who Killed the King of Pop, die wir geschaut haben, die es auf Amazon Prime, Prime gibt, ne, wird ein etwas anderes Bild gezeichnet. Nämlich, Michael Jackson soll recht schwer medikamentenabhängig gewesen sein. Er nahm regelmäßig eine Menge Beruhigungs-, Schmerz- und Schlafmittel und wohl auch Antidepressiva und Betäubungsmittel wie Propofol, was du eigentlich gar nicht außerhalb eines Krankenhauses verwenden darfst. Das ist ein Anästhetikum zum Betäuben einfach von Leuten. Er litt wohl unter konstanten Schmerzen, heißt es, sowohl physischer als auch psychischer Natur. Dazu muss ich sagen, das ist tatsächlich so ein Gedanke, wenn man davon ausgeht, und das gehen wir davon aus, dass er ziemlich viele OPs hatte, in seinem Gesicht, das wird mit nachhaltigen Schmerzen auch verbunden sein. Ich glaube, ne, das war so ein Gedanke.
Der hatte ja auch einen Oberschenkelbruch und ich glaube, das ist auch sehr schmerzhaft.
Ja, damit hat es angefangen. Er hat sich wahnsinnig verausgabt bei allen Proben, bei allen Konzerten. Also es ist wirklich war so ein komplett immer 110% geben auf
Wenn
der
du
Bühne.
Dich nie ausruhen kannst und dann halt nur mit Schmerzmittel drüber pusht.
Genau, dann
du
plus...
Du kriegst ja auch so krasse Sachen in den Staaten.
Ja,
irgendwie so,
ja. Und plus, die auch schnell abhängig machen.
Ja.
Dann auch psychischer Natur... war halt seine Kindheit, glaube ich, hat ihn immer, und vor allem, es war, glaube ich, das Bild, was ich von Michael Jackson jetzt, was sich so mir gezeichnet hat im Laufe unserer Recherchen, ist, dass der schon ein sehr sensibler Mensch ist, der vieles aufnimmt, also gerade auch so jemand, der, wenn es irgendwo Krieg gibt, wenn er irgendwie, glaube ich, in den Nachrichten irgendwie hört, da und da sind das explodiert oder irgendwie sind Kinder gestorben. Ich glaube, dass sowas ihn einfach nicht mehr schlafen lässt nachts, dass es so ein Mensch ist, der das alles sehr aufsaugt.
Ja.
Und sich deshalb sehr viel aus der Öffentlichkeit auch versucht hat, auch abzuschirmen und so weiter oder so. Also ich glaube, der hat auch tatsächlich Beruhigungsmittel und das und alles für sich gebraucht, um klarzukommen, um nachts schlafen zu können und so weiter.
Mhm.
So.
Zurück zu Dr. Murray. Er soll Michael am 25. Juni eine recht hohe Dosis Propofol verabreicht haben, gegen 10.40 Uhr, kombiniert mit anderen Beruhigungsmitteln, die Michael bereits in der Nacht zuvor bekommen hat, um besser schlafen zu können. Dann ließ er Michael alleine und ging telefonieren. Eine Dreiviertelstunde später, gegen 11.30 Uhr, kam er wieder in Michaels Schlafzimmer. Letzterer lag dann schon reglos in seinem Bett. Murray begann mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Diese blieben erfolglos und gegen 12.21 Uhr wurde erst der Notruf abgesetzt. Den Mitschnitt haben wir auch in dieser Doku gehört. Ein Sicherheitsmann namens Alberto Alvarez ruft aus der Villa den Krankenwagen. Er sagt, dass die Person, er sagt nicht Michael Jackson, sondern die Person nicht mehr atmet und keinen Puls hat und dass ein Arzt bereits vor Ort ist und Wiederbelebungsmaßnahmen auf dem Bett unternimmt.
Weird. Ich weiß doch jeder, dass
weiche Unterlage absorbiert den ausgeübten Druck bei der Herzdruckmassage und du kommst einfach nicht da. Das macht das nicht keinen Sinn.
Man das nicht macht.
Die Anweisungen vom Krankenhaus sind erstmal sofort, dass man die Person bitte auf den Boden legen und dann weiter Wiederbelebungsmaßnahmen versuchen soll, bis der Krankenwagen da ist. Der kommt auch dann recht schnell. Aber die Sanitäter erklären Michael bereits vor Ort für klinisch tot. Er wird dann ins UCLA Medical Center gebracht und dort dann offiziell für tot erklärt. Todesursache war eine akute Propofol- und Benzodiazepin-Vergiftung, die zu einem Atemstillstand führte. Murray wird im Februar 2010 verhaftet und dann auf Kaution freigelassen und wartet dann in Freiheit praktisch auf seinen Prozess. Der Prozess gegen ihn begann am 27. September 2011 und endete mit seiner Verurteilung am 7. November 2011. Murray wird, wie gesagt, zu 4 Jahren Haft verurteilt, aber wegen, halte ich fest, Überfüllung des Gefängnisses vorzeitig entlassen.
Ah, nicht mal wegen guter Führung?
Nein, einfach weil das Gefängnis zu voll war, hat man den Typen einfach, der den King of Pop ermordet hat praktisch.
Fahrlässig getötet hat.
Fahrlässig getötet hat, ja. Dann haben sie den vorzeitig
entlassen. Ich glaube auch, dass es Mord war.
Er sitzt also nur 2 der 4 Jahre ab. Während des Prozesses kam auch heraus, dass Murray den Security-Mann Alvarez nach dem Notruf bat, Medikamente aus dem Schlafzimmer von Michael zu entsorgen, um zu vertuschen, dass er Michael wohl zu viele oder nicht freigegebene Medikamente verabreicht. Ja, die Strategie der Verteidigung war größtenteils, dass Michael selbst Murray wohl immer wieder unter Druck setzte wegen dem Propofol. Und auch, dass Michael sich wohl über den Tropf die stärkere Dosis, die dann zu dem Herzstillstand führte, selbst verabreichte, nachdem Murray aus dem Raum gegangen war. Danach sagen die, war der Murray in dieser Notsituation, hat er so den Kopf verloren und deshalb halt so spät und unbeholfen reagiert. Aber das hat ihn natürlich keiner abgekauft und deswegen wurde er auch verurteilt.
Okay. Offizielle Version, ohne Verschwörung dahinter, würde ich sagen, der Arzt hat Scheiße gebaut, wollte versuchen, seinen Arsch dann noch irgendwie zu retten und hat halt irgendwie versucht, selbst Michael zu reanimieren, hat dann gepanikt. Und
bin ich dagegen, weil ich mir denke,
viel zu spät die Rettung gerufen. Naja, aber das
dann würde das ja bedeuten, scheiße, ich will nicht, dass die rausfinden, dass ich dem
weil der hat ihm doch Sachen gegeben, die er ihm gar nicht geben hätte dürfen.
Ist das schlimmer, dass er deswegen irgendwie Stress kriegt oder dass er jemanden umgebracht hat damit? Ja. Da würde ich doch auch mit allen Mitteln versuchen,
deswegen
den Typen zu retten.
Ist es für mich auch nicht fahrlässige Tötung, weil du bist ja als Arzt dazu verpflichtet, im besten Ermessen deines Patienten zu handeln und du bist ja auch dazu verpflichtet, alles zu tun, um ein Menschenleben zu retten und wenn der da halt so viel Scheiße...
Der hat fast eine Stunde gewartet, Wahnsinn. Alleine in dem Zimmer, hat eine Stunde, willst du mir ernsthaft erzählen, dass ein professioneller Arzt, hat eine Stunde Herzdruckmassage gemacht auf einem Bett, was gar keinen Sinn macht, das weiß jeder Pipi.
Ja.
Ja? Und dann wartet er eine Stunde und drückt auf einer praktisch eigentlich schon eine Leiche rum, um einen Notruf abzusetzen. Ja. Willst du mich verarschen?
Und das macht er wahrscheinlich erst, als irgendwelche Security-Dudes dazukommen und sehen, dass die Kacke am Dampfen ist und dann ist er so, ruf die Rettung.
Die hätten den, das sagen auch die Sanitäter, die hätten den wahrscheinlich retten können.
Ja.
Hätte der sofort den Notruf abgesetzt, sofort. Dann hätten die den wahrscheinlich irgendwie in irgendeiner Form retten können.
Okay, in der Theorie, Michael Jackson ist wirklich tot. Einigen uns wir drauf, dass Murray dafür verantwortlich ist, dass er tot ist.
Ich kann zu Murray, es kommt noch zu Murray.
Ja, aber steigen wir jetzt in die Verschwörungen ein oder möchtest
naja,
du...
Naja, sie ergeben sich aus dem, was ich gleich vorlesen werde, so ein bisschen. Ich sag noch mal ein paar Fakten einfach zu Murray, wie es danach für den weiterging, ne?
Okay.
Also, Murray hat natürlich seine Lizenz als Arzt in den USA verloren, beziehungsweise in Texas, Kalifornien und Nevada, wo er als Arzt tätig war. Er lebt aber auch nicht mehr in Amerika, sondern seit seiner Freilassung 2013 in Trinidad und Tobago, das ist für alle, die es nicht wissen, der südlichste Inselstaat der Karibik. Mhm. Ich wusste es auch nicht. So, ich konnte jetzt nicht genau sagen, wo es liegt, aber es genau. Und er stammt auch von dort, ist dort aufgewachsen und ist dorthin zurückgegangen. Dort betreibt er seit 2023 das DCM Medical Institute. Also okay. Der hat ein medizinisches Institut dort gegründet. Das Institut konzentriert sich auf Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Ach.
Mensch.
Interessant.
Ja, und jetzt will ich unbedingt noch etwas erwähnen. Der Herr Doktor hatte nämlich laut Berichten Schulden in Millionenhöhe, als er nach seinem Gefängnisaufenthalt nach Trinidad und Tobago zurückkehrte. Er hat mehrere Praxen geleitet in den USA, in verschiedenen Bundesstaaten. Darauf hatte er mehrere Kredite, er hatte Steuerschulden, er hat verschiedenste Unterhaltszahlungen leisten müssen. So, weil er verschiedene Kinder mit verschiedenen Frauen hatte. Mhm. Hohe Anwalts- und Gerichtskosten vom Prozess und es wird von einem trotz der finanziellen Schwierigkeiten luxuriösen Lebensstil berichtet, den Murray hatte.
Aha.
Ja, ja, ja. Und dann kehrt er nach Trinidad und Tobago zurück, hat dort erstmal ziemlich viel Gegenwind, weil die Leute natürlich wissen, wer er ist und hat dort Schwierigkeiten auch gehabt, seine Lizenz als Arzt dort irgendwie anzumelden und so weiter. Viele Kollegen wollten gar nicht erst mit ihm arbeiten und so. Trotzdem hat der Typ jetzt sein eigenes Medical Center, dieser Knilch.
Okay.
Und jetzt frage ich mich natürlich, wenn der, also ich habe gelesen, Schulden von bis, aber Minimum ab 500.000 bis rauf zu mehreren Millionen Schulden. Ne?
Mhm.
So, selbst sagen wir mal, gehen vom Minimum aus eine 500.000, ja, was natürlich auch klar ist mit Prozesskosten und so weiter. Und der hat wohl davor auch mit seinen Praxen, ne? Wie gründest du ein fucking Medical Center?
Ohne Kohle.
Durch harte Arbeit und so weiter. Weil du hast deine Lizenz in den USA verloren. Du ziehst in anderes Land. Du kannst doch nicht einfach deinen Schuldigern irgendwie davon laufen oder so. Du müsstest ja erstmal irgendwie. Und stattdessen hat er jetzt etwas Neues aufgebaut.
Glaubst du, er hat seine Schulden beglichen?
Mit wessen Geld? Daraus ergibt sich für mich diese Theorie, wie kommt der Typ an Knete?
Dann spekulieren wir das jetzt mal durch und wir hören uns aber jetzt mal erst an, was Michaels ältere Schwester Latoya über Michaels Tod zu sagen hat. Die ist nämlich in ganz viele Talkshows gerannt und einen Ausschnitt davon spielen wir euch jetzt vor.
Film ab.
First of all, he told me over and over and over. When he first told me, Latoya, they're gonna kill me. I said, who, Michael? First I thought you're Michael Jackson. Nobody in their right mind would ever think of doing anything like this to you. That's what you think. He says, no, but you don't understand. And then I saw how serious he was. He said, it's bigger than what you think. I said, well, Michael, what is it? He said, it's my publishing. They're after my publishing. They want to take it. As you guys know, my brother had one of the largest catalogs in the world, meaning music-wise.
Mm. The and Beatles collection was one of them.
He owned the Beatles, yes. Yeah. There's an elevator music that you hear, just everything. Basically, a piece of every artist.
So, Latoya Jackson, Michael Jacksons Schwester. Sie erzählt in einem Video, dass ihr Michael immer wieder davon berichtet hat, dass er Angst hat, umgebracht zu werden von Leuten, die an die Rechte seiner Werke und seiner Kataloge wollen. Genau, das ist eigentlich das zusammengefasst, was sie sagt. Und zwar zu den Katalogen müssen wir mal sagen, den Leuten, was es ist. Also haben wir das schon erwähnt? Ich weiß nicht.
Ja, aber warte, ich sag das jetzt nochmal, uno momento. Und zwar, Michael Jackson besaß Anteile am Sony ATV-Katalog, der die Rechte an den Songs von den Beatles, Elvis Presley und anderen KünstlerInnen beinhaltete.
Sogar Songs von Eminem. Muss ich dazu sagen, sogar Songs von Eminem.
Und sogar Songs von Jay-Z und Beyoncé.
Stimmt, er hat an denen verdient, ne?
Ja.
Ja, genau, der hat ATV Music Publishing gekauft und dann fusioniert mit Sony, was dann dieses Sony ATV rausgekommen. Genau.
Genau, und da würde ich jetzt schon mal zur ersten Verschwörung übergehen, die nämlich lautet, dass Sony bzw. Tommy Montoya, der ehemalige CEO von Sony, hinter Michael Jacksons Tod stehen. Also bedeutet natürlich Dr. Murray jetzt ausgeführt, aber die haben ihn engagiert. Mhm. Und da ging es eben um Streite bezüglich dieses Musikkatalogs.
2002 haben die sich gefetzt, öffentlich auch richtig.
Genau, und in der Vorgeschichte, müsst ihr wissen, Jackson stand seit den frühen 1990er Jahren unter Vertrag bei Sony. Allerdings verschlechterte sich die Beziehung zu dem Label mit der Zeit und Michael beschuldigte Tommy Montoya.
Als wie hat er ihn genannt?
Ja. Tommy Montoya.
Ja, wie hat er ihn genannt?
Teufel und Rassisten.
Rassistischen
und das,
Teufel.
Und das zwar öffentlich auf einer Bühne von einem Konzert mit, weiß ich nicht, 50.000 ja. ZuseherInnen. Genau, und dann...
Michael Jackson wollte sie auch verklagen, Sony. Und zwar auf Vertragsbruch. Und die Klage, die wollten mehrere hundert Millionen Dollar einklagen. Was schon eine beträchtliche Summe ist, also sorry, aber...
Auf jeden Fall dürfte der Konflikt mit Sony ziemlich eskaliert sein. Mhm. Und als Jackson schlussendlich das Unternehmen verließ, behauptete er, bedroht geworden zu sein.
Mhm. Er hatte seitdem auch Verfolgungsangst.
Genau. Ja. Und eben nach Jacksons Tod erwarb dann Sony die vollständige Kontrolle über den Katalog zurück. Was halt, ja...
Es gibt noch so ein, was ich zu Sony noch mal kurz auch noch mal rausschmeißen wollte, das habe ich mich so halb drüber gestoßen, halb selber, also was heißt selber, ich habe nichts, also ne, aber einfach nur so ein Ding, was mir, so ein Lied, was mir im Kopf rumhängt, ist Clive Davis, dieser riesen Musikproduzenten-Mogul. Mhm. Der Arista Records, ich sag jetzt noch mal kurz.
Sagst du noch mal kurz, woher wir Clive Davis schon kennen? Ja, Clive Davis, kennen?
Der hat Arista Records gegründet und 1994 in Kooperation mit dem Diddler, Bad Boy Records als Plattenlabel gegründet. Erstmals hat den Vorwurf Chuck Knight, also der Chef von Death Row Records, geäußert. Übrigens, ich habe immer Suge Knight gesagt, er heißt aber, glaube ich, Chuck Knight.
Okay. So.
Bei dem Tupac unter Vertrag war. Ja. So, ne? Ihr wisst, ja. Letzte Folge. Er hat den Vorwurf geäußert, dass Clive Davis damals schon Diddy und andere Künstler mit Drogen versorgt und sie zu homosexuellen Handlungen gezwungen hat. Also, dass er praktisch der Oberböse ist in dem ganzen Ding, der Diddy zu dem gemacht hat, was er ist. Und Clive Davis ist seit 2018 der Chief Creative Officer bei Sony Music Entertainment.
Ha.
Es ist so, dass...
Okay, wir können eh gleich nochmal da anschließen, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, unsere Diddy Do It Folge, falls ihr sie noch nicht gehört habt.
Diddy Do It.
Diddy Do It. Dann... Hör dich die jetzt an und dann steigt wieder hier ein.
Steigt ihr jetzt, genau jetzt hier
wieder. Seid ihr wieder up to date. Genau, da ging es ja darum, dass Diddy und Michael Jackson eine riesen gemeinsame Komponente haben, nämlich den Security-Chef, den ich M. Farin genannt habe, der eben, bevor er bei Michael Jackson arbeitete, für P. Diddy gearbeitet hat und nach Michael Jacksons Tod wieder für P. Diddy arbeitete.
Das ist super strange irgendwie.
Genau, und über diesen M. Farin, wie ich ihn nenne, steht auch einiges in Rodney Jones' Anklageschrift, nämlich unter anderem, dass er nach der Schießerei im Chalice Records Studio, wo eben dieser Mann namens Shee angeschossen wurde, mit dem LAPD gesprochen habe und das Narrativ so verändert habe, dass später die offizielle Version des LAPD auch lautete, dass die Schießerei vor und nicht in dem Studio stattgefunden habe. Ich meine, egal, das ist jetzt ein anderer Fall, aber einfach nur mal, sich ein Bild zu machen, was das für ein Typ ist. Und laut offiziellen Angaben war eben dieser M. Farin auch anwesend, als Jackson gestorben ist. Und er war derjenige gewesen, der später die Rettungskräfte, die ankamen, eben koordiniert hatte. Ja, also zusammengefasst, Diddy's Cleaner, der für Jackson bereits bei Diddy arbeitete und dann dabei ist, wie Jackson stirbt und dann wieder bei Diddy arbeitet. Ja, also das kann was bedeuten, muss nichts bedeuten,
ja.
Aber schon auch weird.
Wusstest du, dass mir ist die Jahrestage...
Wollte noch eine Sache sagen. Genau, ich habe so ein Video nämlich gesehen, das auch ganz interessant ist, das lade ich euch bei Insta hoch, wo Diddy mit Kim Porter am Arm auf irgendeiner Red Carpet Veranstaltung steht und eben darüber spricht, wie schade es ist, dass Michael Jackson nicht mehr da ist. Und wo er über Michael Jackson spricht, dreht sich Kim Porter extrem angewidert zur Seite. Also so auf die Art, halt die Klappe, du Heuchler. Ja. So. Kann alles was bedeuten, muss aber nicht.
Muss aber nicht, ja, aber es ist schon...
Also ich glaube eher an die Tommy Montoya und Sony-Theorie, als dass dass der Diddler direkt war. Ich meine, Diddy hat viel Scheiße gebaut bestimmt, da wird jetzt auch noch viel rauskommen, aber ich glaube irgendwie nicht, dass er Michael Jackson ermordet hat.
Okay, pass auf, wusstest du, dass...
ermorden hat lassen.
Ich kann jetzt die Jahreszahl, habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber irgendwie so 2008, 16, 17, 18 rum, hat die Familie von Michael Jackson, ich glaube seine Mutter und seine Kinder, soweit ich mich erinnern kann, nochmal versucht, Sony zu verklagen, weil sie in irgendeiner Form Mitschuld tragen an dem Tod von Michael Jackson. Das war der Vorwurf. Mhm. Und zwar haben da Prince, sein Sohn Prince, Blanket und seine Tochter
Paris,
genau. Die haben unter Meineid verschiedene Sachen gesagt. Mhm. Unter anderem hat Prince, glaube ich, erzählt, dass er ein paar Tage vor Michaels Tod ist der damalige CEO von AEG Live. Das war die Firma, mit der Michael Jackson diese This Is It-Tournee geplant hat oder unter Vertrag also das war dafür. Das Tour, nee, nicht das Tourmanagement. Das sind diese Leute,
das
Event
der diese Eventmanagement,
okay, ja. Ne, glaube ich. Er bei denen im Haus war, während Michael Jackson nicht dort war, weil er gerade geprobt hat. Und er hat unter Meinert ausgesagt, dass es ein Gespräch war, gab zwischen ein sehr wütendes Gespräch zwischen dem Typen und dem Arzt, Murray. Er konnte nicht genau ausmachen, was es ist, aber er hat gesagt, der hat den Murray richtig angepackt und dem irgendwie so sehr irgendwie gedroht.
Du bringst ihn jetzt endlich um!
Nein, es kann beides gewesen sein. Entweder hörst du auf, dem die ganzen scheiß Drohungen zu geben und irgendwelche Beruhigungsdinge, sieh zu, dass er fit ist, oder du machst das, sieh zu, dass er schön weggeknallt ist und so weiter. Beides, ne? Man weiß es nicht, das ist schwer zu beweisen, aber er meinte auf jeden Fall, dass dieser Typ da war und der hat dann seinen Vater angerufen und Michael Jackson meint, give him something to eat. Oder so und bewirrte den irgendwie und er hat ihn aber angerufen von wegen, das ist weird, dass der da ist.
Ja. Yeah.
So und mit dem Arzt und irgendwie, also er hat schon irgendwie ein seltsames Gefühl dabei bekommen. Und das auch direkt nach dem Tod Michaels, der Arzt komisch zu ihm, weil der hat ihm basically im Krankenhaus gesagt, I'm sorry kids, your dad is dead. So, was echt ein schräger Satz ist. Irgendwie so, sorry, euer Vater ist tot. Leute. Also das ist, also die haben wirklich gesagt, es war vieles irgendwie weird und die haben so ein bisschen, gehen davon aus, dass AEG und Michael unter so einen krassen Druck gesetzt hat. Also die wollten halt mindestens darauf spekulieren, dass die den unter so einen Druck gesetzt haben, dass der sich so zugeknallt hat, dass er verstorben ist und die dann praktisch einen emotionalen Schaden davon getragen haben, weil ihr Vater tot ist. Mhm. Ja. Aber es könnte halt auch sein, also auf jeden Fall die Familie von Michael Jackson sieht es auch nicht als rein natürliches Ding, dass der Michael tot ist. Also zumindest, dass Leute
mitschuldigen. Da gibt es ja auch eine Theorie, die ihm besagt, dass der Tod mit seiner geplanten Tour zusammenhängt. Da gibt es auch Spekulationen, dass halt die Verantwortlichen der Konzerte oder halt auch beziehungsweise die Versicherungsunternehmen davon profitiert hätten, wenn Jackson nicht auftreten würde.
Und mit diesem This Is It, was auch komisch war, die haben die Proben die ganze Zeit mitgefilmt. Die nachher veröffentlicht wurden, natürlich auch. Und es war irgendwie, da sind verschiedene Leute in dieser Doku auch zu Wort gekommen, die gesagt haben, es war super schräg, dass sie das die ganze Zeit irgendwie da gefilmt haben und so weiter. Weil es ne, und dass das dann wie ein Film nachher rauskommt, wie ein fertiger Film. Und
die haben sogar so richtig mit Double gearbeitet, damit die dann noch irgendwie Szenen nachdrehen können.
Genau. Und die haben richtig dann eine richtige Kinotour, die haben riesen mit der Single und die haben richtig viel Asche
Leute,
verdient.
Ihr müsst wissen, Michael Jackson war zu seinen Lebzeiten 1 Billion Dollar wert. Zu seinen Todeszeiten hat sich das verdreifacht. Ne? Ja. Also nur damit man sich das vorstellen kann, wie profitabel der Tod des Michael Jacksons war.
Wenn man an Biggie Smalls denkt und Diddy hat am meisten mit ihm verdient, nachdem er tot war.
Und ich meine, das Ding ist ja, Sony hat ja jahrelang versucht, die Musikkataloge von ihm zurückzukaufen.
Haben die es nicht sogar gemacht?
Und er hat immer gesagt, nö, weil ihm war es ja wurscht. Die haben dann immer mehr Kohle geboten. Nee, die haben es tatsächlich erst nach seinem Tod zurückbekommen.
Für 600 Mille, glaube ich.
Jackson ja auch sein Erbe aufgeteilt hat in verschiedene, in natürlich seine Kinder und Charities und andere Verwandten.
Michael Jackson Foundation und sowas gab es auch.
Genau, und die haben sich das halt von den verschiedenen Institutionen zurückgekauft.
Ja, zu einem unfassbaren
Preis. Weil Michael Jackson hat es halt aus Prinzip nicht verkauft und den anderen...
Kann man auch so ein bisschen sehen als späte Rache nach diesem Streit und so. Ne? Also, wenn man, bei Diddy und so, ne? Wenn man glaubt, das gibt es nicht, aber ich kann, also... Ich muss sagen, Maike hat schon auch echt viel Stunk gemacht.
Ich finde halt die Sache mit dem Arzt so weird, weil ich meine, auch wenn du als Arzt jemanden illegale Substanzen verabreichst, ist es ja trotzdem die Strafe, die du bekommst, wenn rauskommt, okay, du hast ihm da jetzt irgendwie Scheiße verabreicht und du bist nicht vorbestraft, ist ja viel geringer, wie wenn der Patient dann echt verstirbt, weil du ihm A, das verreicht, verabreicht hast und B, ihm dann nicht angemessen geholfen hast. Und da hat er sich ja echt extrem dumm und dämlich angestellt.
Was mich komplett fertig macht, ist für mich sogar der Punkt, der mich am meisten fertig macht, weshalb ich echt irgendwie glaube, weil selbst wenn du, also er ist Arzt, das ist ein professioneller Typ. So der Michael hat ihn eingestellt, weil er gesagt hat, er ist so super, der wird mich da begleiten. Du, also in welcher Welt wartet jemand ein und du weißt, was du ihm verabreicht hast? Das heißt, er müsste ihn eigentlich, er ist eine Dreiviertelstunde telefonieren gewesen, nachdem er dem dieses Propofol verabreicht hat. Bei Propofol eigentlich musst du an Geräte angeschlossen sein, die sofort melden, wenn irgendwie dein Atem aus ist.
Stimmt irgendwas. Das oder sagst du das jetzt einfach nur
so? Nein, das ist so.
Okay.
Du darfst es, deswegen darfst du es nicht außerhalb eines Krankenhauses anwenden. Der Arzt. Nein, ich habe es ja nachgeguckt, so, weil ich mir dachte, was ist das für Mittel so und so.
Recherchiert.
Ja, hier bei gut. Aber Leute, deswegen, weil das so ein starkes Mittel ist, du darfst das nur in einem Krankenhaus verwenden, wo du angeschlossen bist an Geräte, die dir sagen, hey, da passiert gerade was, du musst sofort jetzt irgendwie einen Notruf absetzen oder sofort Ärzte holen oder irgendwas. Und der geht irgendwie telefonieren eine Dreiviertelstunde, nachdem er dem so das Ding in Kombination mit voll viel anderem Shit gibt. Und dann wartet er eine fucking Stunde, um den Notruf abzusetzen. Das geht nicht in meinen Kopf rein.
Das
sorry.
Das geht auch nicht in meinen Kopf
rein. Egal wie verwirrt du bist, du kannst kurz sagen, scheiße, was mache ich jetzt? Ach, was mache ich mit dem Medikament? Ach, die muss weg. 5 Minuten
in meinen Kopf geht es so rein, wenn ich mir so vorstelle, Tommy Montoya sagt zu Murray, pass mal auf, du bringst ihn um, dann gehst du in den Knast wegen fahrlässiger Tötung für 3-4 Jahre.
Wir schicken dich in einen Knast, der richtig bumsvoll ist. Wenn du Glück hast, kommst du raus wegen Überfüllung.
Und dann kannst du dein Luxusleben führen mit den Millionen, die wir dir
also, in den Arsch blasen. Du kennst dich ja besser aus. Was mich
mit auch, Knast oder was?
Ja, mit Knast kennst du dich aus, Bruder, Schwester.
Ja.
Was mich so krass stutzig macht, how the fuck kriegst du für die fahrlässige Tötung des King of Pop, die so fahrlässig ist wie sonst
wurscht,
was.
Es ist wurscht, wer es ist. Es ist doch macht doch keinen Unterschied.
Nein, aber ich sag nur, aber so für die
aber da, dich nein, jetzt.
Bei King of Pop sage ich, dass da die Ermittlungen wahrscheinlich on point gewesen sein müssen.
Naja, sicher, der ist nicht vorbestraft und dann ist es fahrlässige.
4 Jahre?
Ja, mehr, wenn's fahrlässig, klar, was denkst denn du?
Aber warum wird er dann nicht verklagt wegen den Substanzen, die er besorgt hat?
Fahrlässiger Tötung ist ja noch harmloser als Totschlag.
Aber warum wird er dann nicht noch extra belangt für, dass er dem Propofol überhaupt besorgt hat?
Das
sind ja mehrere Straftaten in one package.
Ja.
Und dann kommt er nach 2 auch noch raus.
Ja, und lebt jetzt ein Luxusleben mit seinem eigenen Medical Center.
Ich habe versucht herauszufinden, ob er jetzt über seinem Verhältnis lebt. Dazu habe ich nichts gefunden. Aber auf jeden Fall hat er ein Medical Center und du kannst nicht mal eben Medical Center
naja,
irgendwie
du kannst öffnen. Irgendwo im Kongo ein Medical Center
Kredit,
bauen
wenn du,
für
wenn
10.000
du
Euro und stellst da 2 Geräte rein. Also das heißt ja nichts, Medical Center.
Ja, gut, aber wie auch immer, ne, mit Schulden und Dingen. Also das finde ich der seltsamste Ding. Hast du noch was zu der Verschwörung, dass Michael gar nicht tot ist?
Ja, tatsächlich, dann würde ich sagen, okay, weil wir sind schon relativ lang. Okay, dann Oleg, steigen wir jetzt aus der Verschwörungsrakete in unser Verschwörungs-Shuttle und fliegen jetzt zum Ultra-Verschwörungskometen, Planeten.
Okay, übertreib's nicht.
Auf dem Michael Jackson.
Da kommt eine Verschwörung.
Auf dem jetzt Michael Jackson lebt.
Auf dem Michael Jackson jetzt lebt. Okay, alles klar, jetzt hast du es gespoilert.
Okay, also da gibt es wieder verschiedene Sachen. Und zwar, Oleg, ich zeig dir mal hier ein Bild.
Ja, ja.
Kannst du mal beschreiben, was du siehst?
Also ich sehe rechts einmal Michael Jackson.
Ja. Yeah.
Und links davon sehe ich einen Menschen, der Michael Jackson sehr ähnlich sieht, aber ein verbranntes Gesicht hat.
Ja. Yeah.
Ich sag das jetzt, weil ich weiß, was das für ein Typ ist. Ich hab ihn auch
genau,
gesehen.
Das ist der Dave. Und nämlich nach Michael Jackson.
Was ist das für ein Name?
Ja, so nennt er sich.
Dave.
Nannte er sich. Nach Michael Jacksons Tod im Jahr 2009 tauchen halt eben immer wieder diese Theorien auf, die behaupten, Jackson habe seinen Tod vorgetäuscht und drehte nun in der Öffentlichkeit als Dave auf. Und diese Theorie basiert halt hauptsächlich auf einem Auftritt von Dave in der Larry King Show am Tag von Jacksons Beerdigung. Und zwar Daves Stimme und seine Manierismen in der Show sind halt denen von Michael Jackson sehr, sehr ähnlich.
Die Stimme
ähnlich.
Ist tatsächlich voll ähnlich.
How did he find out about you, Dave?
He heard about me and he had contacted me and wanted to meet me.
How old were you at the time?
I was about 7 years old at the time.
And were you in the hospital?
I was not in the hospital at the time. I was in interim.
Für mich sind die beiden zwei super zerbrechliche Persönchen. Also der Dave aufgrund seiner schwerwiegenden
Verbrennungen,
die er im Gesicht hat. Und halt Michael Jackson durch diese Maske, die er sich selbst über die Jahre basteln hat lassen. Auf jeden Fall kann ich die Verschwörung sofort als Bullshit abtun, nämlich Dave ist geboren als David Rothenberg. Rothenberg, und er war ein Mann, der im Kindesalter einen schweren Brandschlag überlebte, bei dem er von seinem Vater absichtlich in Brand gesteckt wurde.
Scheiße.
Ja, und er litt halt schwere Verbrennungen an über 90% seines Körpers. Und sein Fall erlangte halt sehr große Aufmerksamkeit in den 1980er Jahren. Mhm. Ja. Und Michael Jackson wurde dann auch...
Er ist nicht plötzlich aufgetaucht, sondern...
Michael Jackson wurde auch auf ihn aufmerksam. Da war dann eben der Dave noch ein Kind. Und ist mit ihm in Kontakt getreten und guck. Boah, und deswegen, Entschuldigung, der Typ ist.
Ja, ich sehe gerade ein Bild, wie Michael damals noch, der ein bisschen anders aussah.
Kein Kinderschänder. Der hält halt den Dave, der echt wirklich wild aussieht, der Arme, hält Michael Jackson im Arm.
Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn jemand zu dir, nachdem dir sowas passiert ist, als Kind so freundlich und nett und behutsam, dass du den anfängst, ein bisschen zu kopieren. Nimmt der Stimme und so, das gibt's auch.
Ja, das kann auch sein.
Dass du einfach Manierismen und Dings einfach übernimmst.
Ja.
Ne, das ist, aber das entkräftet das ja schon, dass der nicht einfach aufgetaucht ist als Dave.
Also Michael Jackson ist noch am Leben und ist Dave-Theorie, befinde ich als Verschwörungsmäusemutter als Bullshit.
Bullshit!
Gut, hast du noch was?
Ich muss sagen, ich bin über verschiedene Sachen, ich habe was über seine, er hatte eine kleine Beerdigung, es gab eine kleine, in Familienkreisen eine kleine Beerdigung und eine größere im Staples Center, da in diesem, eine relativ große, nicht Beerdigung, doch Beerdigung,
doch,
ne, nennt man das,
Gedenk,
ne?
Oder Trauerfeier.
Trauerfeier, genau, das wollte ich sagen. Das Einzige, was jetzt so, da gibt es viele Gerüchte so, ja, die benehmen sich alle komisch und Dings.
Genau.
Wie benimmt man
der
sich
Sarg
in der Trauer?
Der Sarg war geschlossen.
Der Sarg war geschlossen, das ist das Einzige.
Dann wurde halt auch kritisiert, dass Paris ein paar Mal gelacht hat während der Trauerfeier. Was ich meine, da muss ich erzählen, mein Papa und meine Tante haben mir erzählt, sie haben bei der Beerdigung von ihrem Vater einen Lachkrampf bekommen, der so heftig war, dass meine Oma sie kurz rausgeschmissen hat.
Man reagiert, alle reagieren
also
unterschiedlich
alle reagieren
auf Trauer.
Anders deswegen, auf Trauer, deswegen.
Da will ich da nichts zu sagen. Ich habe eine Sache gelesen, die ja, dass es hätte viele komische Verschwörungstheorien entkräftet, hätten sie einen offenen Sarg gemacht.
Ja.
So. Ich frage mich, warum haben sie das nicht gemacht? I don't know. Weil das entscheidet jede Familie für sich persönlich. Manche wollen es einfach nicht mehr, ne?
Ja.
Ich
stell dir mal
sagen,
vor, dann geht jeder dahin und beim offenen Sarg ist es ja auch oft so, dann gehst du nach vor und verabschiedest dich. Ich meine, es dauert halt 7 Millionen Stunden, wenn du da 1000 Leute eingeladen hast.
Ich muss sagen, ich habe das bei meinem Opa, als er verstorben war, war auch irgendwie alles sehr offen und ich bin auch nochmal hingegangen. Ich habe ihn sogar noch auf die Stirn geküsst. Und ich fand es gut, dass ich es gemacht habe, weil das für mich so eine Art Abschied war und alles. Aber es ist nicht, ich kann sehr, sehr wohl verstehen, wenn Leute das nicht wollen, weil du siehst einen sehr geliebten Menschen, aus dem das Leben raus ist. Und das ist einfach nicht, das es gibt auch Familien, und ich verstehe die total, die sagen, wollen wir nicht.
Hm.
Punkt. Wir lassen das jetzt in Ruhe. Wir behalten die Erinnerung und fertig. Und deswegen, das finde ich auch ein schwieriges Argument
zu sagen.
Genau,
dann gibt es halt noch irgendwie so Videos, aber das ist halt da wieder Leute, ich kipp nicht so auf Verschwörungen rein, die so zusammengerissene Videomontagen mir zeigt. Da bin ich einfach komplett raus und da gibt es halt auch wieder diese Videomontage, dass man halt dann sieht, wie jemand aus quasi so verwinkelt gefilmt, so quasi wie mit einer versteckten Kamera wird halt der Krankenwagen gefilmt, in dem angeblich Michael Jackson drinnen sein soll.
Wo sich was bewegt
und dann sieht man halt, okay, da liegt kein Toter drunter und das soll Michael Jackson sein. Kann inszeniert sein, glaube ich nicht.
Dann hat irgendein Paparazzi hat irgendein Foto gemacht durch die Scheibe in den Krankenwagen rein, dass man da sagt, oh, der sieht Michael aber nicht so ähnlich, was so minimale Unterschiede durch eine Scheibe drin sind. Das sind für mich, ich stehe auch auf so Verschwörungen so ein bisschen, die mir ein bisschen mehr geben, ne? Wo ich sagen kann, darauf kann ich mich einlassen, da kann ich so ein bisschen abtauchen. Ja. Das so, ne? Aber
mit,
wenn das
mit
so.
Fleisch, wie wir letztens schon hatten.
Ein bisschen mehr Buletten. Ne? Weil, wenn das zu wenig ist, wenn das ein so ein Dingsi, Bungsi, irgendwas, Pixel, da
also,
bin ich.
Also, ich glaube, wir glauben, er ist tot, sind aber absolut offen für die Verschwörung, dass Dr. Murray beauftragt wurde von jemandem.
Unter Druck gesetzt wurde. Das ist ja nämlich
Michael
das Ding.
Jackson zu killen.
Es gibt Leute, man kann hingehen und sagen, du bringst ihn um und ich gebe dir Geld. Und man kann auch jemanden unter Druck setzen. Ne, das ist ja das, wo ich glaube, Diddy ein Meister ist, um Leute unter Druck zu setzen, irgendwie Sachen streuen, irgendwie irgendwas zu machen, ein bisschen hier, ein bisschen da und so, um dann Leute in bestimmte Situationen zu bringen, wo etwas passiert, was du als böser Mensch möchtest.
Mhm.
Das kann, also deswegen finde ich diese Anklage von der Jackson-Familie gegenüber diesen AEG-Typen, dass die Mike unter so einen Stress und Druck gesetzt haben, und Sony, ne, der hat ja sich echt mit fetten reichen Leuten, ich wollte gerade Influencern sagen.
Ja, ja, aber das ist zum Beispiel auch noch so eine Theorie, dass Michael Jackson halt sehr einflussreich war und einfach eine sehr große Reichweite hatte und halt als Privatperson dann so ein bisschen gefährlich manchen Machenschaften wurden, also so. Genau, also das, die Verschwörung geht halt Richtung politische Mächte und Geheimdienste, weil er halt schon sehr auf soziale und politische Missstände hingewiesen hat mit seiner Musik. Ja. Und
es gibt sogar noch einen Verein, mit dem er sich so ein bisschen angelegt. Also ich habe ein Video gesehen, wo behauptet wird, dass Michael Jackson Marvel und DC, die Rechte an Marvel und DC-Verfilmungen und Filmen und so weiter, alle erwerben wollte, weil er meinte, das ist cool, dass es Kinder mögen, dass wir können so einen eigenen Sender machen, der nur diese, oder eigene Produktion machen, die nur diese Sachen zeigen.
Ups, das macht doch jetzt schon Disney Plus.
Genau, und der Deal war wohl dabei, ist ein Riesendeal, der auch dabei war, vor seinem Tod irgendwie auf dem Weg war, irgendwie, dass er nochmal irgendwie in einem bestimmten Bereich viel Macht bekommt und so. Also er hat sich überall sehr viel mit Raum gemacht, ne, und ist dabei vielen Leuten irgendwie eckig geworden. Ja. Deswegen.
Gut, ihr lieben Verschwörungsmäuse, wir sind jetzt schon ultra lang. Wow. Ich würde mich voll freuen, wenn ihr uns vielleicht schreibt, was ihr denkt. Wurde Michael Jackson ermordet? Und falls er ermordet wurde, was denn für eine Verschwörung dahinter steckt? Oder denkt ihr, dass er noch lebt und vielleicht doch als Dave?
Genau, vielleicht habt ihr noch mehr als wir
zu Dave. Bei Dave ist auch schon gestorben.
Ja, aber vielleicht irgendwas anderes.
Also wenn, dann ist er final tot, aber hat noch ein bisschen als Dave weitergelebt.
Ja, oder irgendwelche anderen Indizien, die auf Michaels noch Leben deuten könnten. Wir freuen uns sehr über den Austausch mit euch.
Und sagen dann tschüss.
Bis zum nächsten Mal bei
Verschwörungsmäuse.